Psalm 119, Vers 137, der Buchstabe Sade. Ist ein ernstes Thema heute. Also, heute steht nicht im Mittelpunkt, Gott hat dich lieb und alles dient dir, dem Guten, und er wird dich schon trösten und dich versorgen und hab keine Angst und fürchte dich nicht. So ein, das ist alles kostbar und wertvoll, dass diese Milch, die wir alle so lieben, so die so gut tut, die unsere Seele braucht, was den Hauptteil von einer Lehre Jesu ist, einfach. Aber dennoch wollen wir natürlich auch aus den Kinderschuhen raus und durch Erwachsenenthemen behandeln, ne? So ein, die jetzt nicht unsere Seele unbedingt streicheln, sondern uns herausfordern. Und ich finde die Zeit jetzt, gerade die die Welt durchläuft, nicht nur Deutschland oder Görlitz, ist eine herausfordernde Zeit für Christen und stellt uns vor Prüfungen und vor eine Wahl. Und zu entscheiden, wie ich mit Gott wandle und mit meinem Glaubensleben, wird immer mehr zu einem Punkt, wo wir Christen uns wirklich bewusster entscheiden müssen, einfach. Wo dieses tägliche Kreuztragen auf einmal mehr und mehr fühlbar und spürbar ist und Sinn macht. Bildlich. Dieses tägliche Selbstverleugnen, dieses tägliche sich entscheiden, nicht von dieser Welt zu sein. Und auch dieses Bewusstsein, ich bin nicht von dieser Welt, sondern ich renne mit meinem Zelt durch diese Welt und weiß, mein Zuhause erwartet mich. Hoffentlich bald, aber vielleicht auch erst, wenn ich alt und verkrüppelt bin und stinke. Und ich finde das gut. Ich mag diese Zeit nicht und ich mag auch Leid nicht. Bedrängnis mag ich auch nicht und Verfolgung. Aber dennoch finde ich es gerade gut, dass die Christenheit, besonders in Deutschland, mal ein bisschen gerüttelt wird. Durch die Umstände. Da kommen wir nicht raus, die müssen wir akzeptieren, die sind, wie sie sind. Die werden auch enger. Ne? Was uns noch mehr herausfordern wird, dass wir uns nicht mehr schlafen legen können, sondern uns wirklich entscheiden müssen, was wir tun. Ne? Betrifft zum Beispiel nur so was Simples wie Gottesdienst. Und ich finde es gut. Denn wir deutschen Christen, da muss ich so letzte Woche drüber nachdenken, wir sind echt gut im Philosophieren, im Reden, im Protestieren, im Debattieren und in uns erklären oder die Theologie klar zu machen oder was auch immer. Da sind wir echt Profis. Wir können quatschen, aber wir wurden noch nie geprüft, zumindest unsere Reihen hier nicht. Von daher zu quatschen und zu reden ist leicht. Von seinem Glauben überzeugt zu sein und dafür Stellung zu nehmen, ist echt leicht. Von Bedrängnis zu reden und zu sagen, ich bleibe standhaft, ist leicht. Aber wenn eine Prüfung dann kommt und man es auf einmal merkt, oh, ich muss mich entscheiden und ja, das hat meine Entscheidung, die ich treffe, hat vielleicht negativen Eingriff auf mein Familienleben oder auf mein Arbeitsleben oder auf mein Umfeld oder meine besten Freunde oder meinen sozialen Kontakt oder mein was auch immer. Das ist dann der Punkt, wo du merkst, so eigentlich bin ich nur ein Dummquatscher, so wie Petrus. Ne? Und ich meine, jetzt vor meinem Herzen würde ich sagen, ich bin wie Petrus. Ich nehme mir halt ein Küchenmesser und kämpfe gegen 6.000 Soldaten. Und eine Legion sind 6.000. Also dieser Mann hatte echt Eier, das muss man sagen. Ne? Ich meine, der wollte wirklich gegen 6.000 Männer kämpfen und war sich in der Sache echt bewusst so, ja, wenn Gott das will, ich sieg da und fängt an zu metzeln. Ne? Aber dann siehst du halt so, dass Jesus aber einen anderen Plan hatte. Und damit kam der nicht klar, weil das war wie heute Corona zum Teil, oder die Pest, die Cholera oder was auch immer, Augustus oder sonst irgendjemand, der eingeredet hat und das die Christenheit bedrängt hat. Auf einmal stand er halt da und Jesus heilt dieses Ohr wieder und sagt, hey, das ist nicht mein Kampf. Aber du hast so gesagt, der zwei braucht, das ist doch ein Bibelvers, so, das ist doch die Erfüllung. Und dann kannst du sehen, wie seine Welt zerbricht, weil dieser starke Glaube und diese Überzeugung ist auf einmal weg, weil er im Nichts sitzt gerade und Jesus ihm nicht erklärt hat, was sein Kampf eigentlich gerade ist. Oder er hat es halt nicht verstanden. Und deswegen verleugnet er ihn. Das sind die Prüfungen, da wo wir Christen im Dunkeln stehen. Wo wir keine Erkenntnis und keine Weisheit wirklich haben, wo wir mit Frieden entscheiden können, was wir tun oder was wir nicht tun. Soll ich sitzen bleiben und warten? Soll ich rausgehen und evangelisieren? Ne? Und da siehst du dann, ohne seinen festen Plan war Petrus genauso schwach wie jeder andere auch. Ne? Und das kann ich ihm nicht vorhalten, weil ich denke, mir würde es genauso gehen. Und ich sehe es ja bei mir und meinem Glauben. In den Situationen, wo ich im Licht stehe und keine Fragen habe und alles klar ist und alles läuft, so da bin ich stark, da mache ich mir keinen Gedanken über Gott nicht vertrauen oder was auch immer. Aber in den Situationen, wo Gott mich im Dunkeln lässt und mir keine Antworten gibt, wo ich nur Fragen habe und mir unsicher bin, einen Schritt zu gehen im Glauben, da merke ich, wie sehr ich doch mit Unglaube und mit Angst zu kämpfen habe. Ne? Wie klein eigentlich Gott doch noch ist, so in meinem Blick. Und ich, wie wenig ich kapiert habe, was Unendlichkeit ist und Allwissenheit und Allmacht. Und ich bin dankbar, dass Gott uns da nicht richtet. Das Thema heute geht auch um eine Entscheidung, und zwar kämpfen für Gottes Wort. Und auch das ist ein wichtiger Bereich, den Christen schon immer gehen mussten. So, gerecht bist du, o Herr, und deine Bestimmungen, die sind richtig. Du hast deine Zeugnisse in Gerechtigkeit verordnet und in großer Treue. O, mein Eifer verzerrt mich, weil meine Widersacher deine Worte vergessen. Dein Wort ist aber wohl geläutert und dein Knecht hat es lieb. Ich bin gering, ja, ich bin verachtet, doch deine Befehle, die habe ich nicht vergessen. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz, das ist Wahrheit. O Angst, ja, und auch Drangsal haben mich getroffen. Aber ich weiß, deine Gebote sind meine Freude. Deine Zeugnisse sind auf ewig gerecht. Also gib mir Einsicht. So werde ich leben. Gerecht bist du, Herr, und deine Bestimmungen sind richtig. Doch das gehört zum reifen Leben dazu. Ich würde es in wegen Gottes Wort und wegen seiner Wahrheit ist er für die, die um ihn sind, als gering geachtet, als dumm und Tor, verachtet, so ein, das heißt gemieden, allein. So ein, und trotzdem sagt er, ich weiß, dass dein Gesetz Wahrheit ist und ich bleib dabei. Ne? Trotz, dass er Gottes Wort treu ist und zur Wahrheit steht, auch in dem Bereich, wo er allein gerade ist, in seiner Situation und Angst hat, ne, und Drangsal hat, das heißt Bedrängnis und Verlust, so ein, hat er doch trotzdem gleichzeitig vor Augen, aber ich habe auch Freude in meiner Angst und meiner Drangsal, weil deine Gebote, das ist meine Freude. Ne. Und dieses Leben, dieses Denken, das hier gerade so aktuell ist und so krass bei den Menschen, das findest du weltweit gerade mehr denn je, denn es gab nie eine Zeit, wo mehr Christen verfolgt werden als heute. Ich hoffe, ihr seid, wenn es überhaupt noch klappt, ansonsten ist es erst nächstes Jahr, seid hier, wenn der eine oder Leiter von Hands of Hope kommt. Hands of Hope? Nee, Open Doors, danke. Da will ich über Verfolgung ein bisschen quatschen und Gebetszeit machen. Und es ist wirklich krass, so ein, wenn man aus Deutschland nicht rausguckt oder aus Europa, was eigentlich gerade wirklich los ist. Für die, die sagen, Jesus Christus ist mein Retter und Erlöser. Und Jahwe ist der Schöpfer, an den ich glaube, und sonst gibt es keinen Gott außer ihm. Und der einzige Weg zu ihm ist durch Christus. Denn er ist die Wahrheit, das Leben und der Weg. Und niemand, wirklich niemand, kommt zu Jahwe außer über diesen Weg Jesus Christus. So, was die Zeit wird dunkler. Ne? Und diese Menschen sitzen da und werden verfolgt oder ermordet sogar, wenn sie die Wahrheit haben, die Bibel, Gottes Wort. Oder wenn sie das laut machen. Oder kommen in Gefängnisse. Oder verlieren ihre Arbeit. Ist ja total, Verfolgung ist unterschiedlich. Ne? Werden als gering und werden verachtet in ihrer Nachbarschaft. So ein, es sind, Und das ist eine Gemeinde Gottes, die heutzutage auch existiert. Die kommen, wenn sie sich treffen, und ich finde diese Zeugnisse wunderbar. Deswegen, ich habe auch gerade viele Männer Gottes und Frauen Gottes, die in Bedrängnis halt wirklich sind, wie in der Türkei oder sonst wo, ne, die Zeugnis aber geben von ihrem Gottesdienst, von ihrem Alltag als Christen. Und es ist einfach so erfrischend und so ermutigend zu hören, dass in dieser krassen Bedrängnis, in die sie sind, wie kostbar der Gottesdienst ist. Ne, wir kommen her, wir sind doch total verpennt, sagen wir es ehrlich, so wir Christen. Ne, und manche eifern sehr für ihren Gottesdienst, aber im Endeffekt ist es nur der Gottesdienst, der jede Woche stattfindet. Ne. Man pennt weg in einer Predigt, weil man überhaupt nicht erwartet, dass Gott redet. Oder man ist entweder sehr berührt von dem Lobpreislied oder halt gar nicht, hat mich überhaupt nicht angesprochen oder so. Ne. Weißt du, wenn man nicht wirklich, manche kommen, weil sie die ganze Woche nur das Vergnügen leben und lieben und Gott überhaupt nicht wichtig ist im Herzen. Manche kommen wirklich sonntags nur, damit sie sich schlecht fühlen. Kenne ich. Hat man auch schon oft hier. Dann sitzen sie hier, heulen, bedauern alles und dann gehen sie hier raus und machen weiter. Und nächsten Sonntag sind sie wieder da. Wir benutzen durch diese lange Ruhezeit vielleicht Gottesdienst schnell als ein Mittel, uns selbst zu befriedigen. Und da merkst du gerade bei Corona, obwohl überhaupt keine Maßnahmen da sind, dass die Leute langsam anfangen zu sagen, ja, so, dann bleibe ich zu Hause. Ist besser so. Ne? Aber die Menschen dort, die wissen, was Gottesdienst ist, und deswegen ermutige ich mich das so, weil ich selber das ja gar nicht so kennengelernt habe in meinem Herzen, nur teilweise kennen von mir, weil ich auch dieser träge Christ bin, der halt so in dieser ruhigen Blase da vor sich hingewachsen ist. Ne, weil wir hatten nie Bedrängnis hier oder irgendwas. Ist ziemlich soft und gemütlich, Christ zu sein in Deutschland. So war es immer. Du brauchst dich da auch nicht schämen oder sonst irgendwas. Naja, vielleicht von manchen, aber ist auch egal. Da sagt man halt nichts. Weißt du, und man kann sich hinsetzen und einfach so einen Gottesdienst, den jemand anderes oder mehrere gestaltet haben, einfach nur sich berieseln lassen und dann geht man raus, als ob man einen Film gesehen hat oder was auch immer. Oder man lässt es ganz, weil man gerade keinen Bock hat heute oder es nicht passt. Aber dann liest du oder du hörst von den Gottesdiensten dort und die Leute, zum Beispiel in der Türkei, gehen, die verlieren ihre Arbeit sofort, die kommen ins Gefängnis. So, wenn sich irgendjemand traut, ein Kreuz zu tragen, obwohl das Quatsch ist, dann nimmt man es halt ab. Wir glauben ja nicht an ein Kreuz, sondern an einen unsichtbaren, lebendigen Gott. Die Leute werden auf der Straße geköpft. Die Leute haben keinen Zugang zur Bibel teilweise. Und die Gemeinschaft trifft sich in der Realität. Jederzeit kann jetzt hier jemand reinkommen und uns rausziehen und umbringen. Oder uns ins Gefängnis bringen, uns quälen. Oder uns hier knien lassen und uns dazu zwingen, uns zu entscheiden, so entweder Tod oder Christus. Und stell dir mal vor, das ist deine Realität jetzt. So würdest du hier sitzen. Und das ist die Frage, die ich mir halt gestellt hatte, als ich das gehört habe. So, würd ich hierher kommen und würde ich hier sitzen? Wenn ich wüsste und Angst hätte, und die hätte ich, es könnte jederzeit jetzt hier gerade jemand reinkommen und mich mein Leben beenden. Oder mich zwingen, Christus zu verleugnen. Und das kann ich echt nicht beantworten. Ne, egal wie überzeugt ich bin und wie eifrig und wie sehr ich meine, Gott zu lieben, ich kann es echt nicht beantworten, wenn ich mir überlege, wie es wäre, und das wäre für mich das schlimmste Druckmittel, wenn ich meine Frau und Kinder dort knien sehe. Keine Ahnung, ob ich auf mein ewiges Leben lieber verzichten würde, als diese paar Jahre ihnen zu schenken. Ich weiß nicht. Aber was ich weiß, dadurch, dass es Realität ist, die Leute sitzen da und die meckern nicht und die kämpfen auch nicht gegen Bedrängnis, sondern die haben genau diesen Standpunkt und diesen Blick, den der Psalmist hier hat. Egal, was Gott zulässt, er lässt es gerecht enden. Deine Bestimmungen sind richtig, denn du bist gerecht. Und auch deine Zeugnisse, das, was passiert, Denn du hast deine Zeugnisse in Gerechtigkeit verordnet und in großer Treue. Und wenn die sich versammeln, dann wirklich, die kommen nicht zum Singen, sondern kommen, um Gott anzubeten. So wie es die Vögel jeden Morgen machen. Und da geht es so gar nicht darum, ob die Melodie schön ist oder ob was um die Leute beten da in Einheit. Und obwohl jeder den Gesang hören kann, singen die trotzdem. Und sagen sich nicht, nee, hier ist Bedrängnis und so, das könnte uns jemand hören, so wie wir Deutschen das machen würden, ne, mit unserem Kaffee noch dazu und so. Dann fangen wir jetzt lieber an zu schweigen und wir können ja auch anbeten im Gebet. So. Da fallen wir auch niemand zur Last und so weiter. Und ja, das sind, nee, die Leute wissen genau, was Anbetung ist und dass Gott das in seinem Wort, in seinem Gesetz fordert, dass die Gemeinschaft zusammenkommt, um ihn anzubeten. Und zwar mit Gesang, wie es im Epheser sogar steht, im Neuen Testament. Wenn ihr zusammenkommt, dann in geistlichen Liedern, in Psalmen und in Lobliedern so, und singt dem Herrn aus voller Seele und mit voller Dankbarkeit. Wenn die Leute kommen, dann kämpfen die wirklich geistlich. Da sitzen auch keine Warmduscher in der Gemeinde oder schönen Christen. Da sitzen Leute, die sich wirklich entschieden haben, deswegen sitzen sie da. Und deswegen ist das auch eine ganz intensive Einheit, so wie auf einer Freizeit. Wenn du dich entscheidest, du gehst auf eine christliche Freizeit, kennt jeder, und alle ticken irgendwie so, alle kommen, weil sie ja was von Gott hören wollen, du bist selber, du denkst überhaupt nicht weltlich oder menschlich, sondern du bist einfach drinne, so. Das ist einfach eine tolle Zeit. Du bist in der Lobpreis ist ganz anders, alle singen laut, keiner macht sich Gedanken, ich habe so eine schiefe Stimme oder was auch immer, kennt das Lied nicht. Du singst einfach, ne? Dein Nachbar ist dir total egal, weil der krölt ja genauso, so, ne? Da sitzt du drinne und du suchst in der Zwischenzeit so nach irgendwas und sagst, ja, ich habe hier ein Wort. So ein, du bist in der Predigt nicht so, ne? Oder in deiner Gedankenwelt, ah, ich muss heute noch Kuchen backen. Oh nee, ich habe Schokolade vergessen. Ne? Sondern du sitzt in der Predigt und du guckst auf den Mund von dem Prediger, weil du willst und du hörst Gott für dich selber. Ne? Und dann hast du das in deinem Herzen und nicht nur da, wo du dann fett gefressen von deiner Freizeit kommst, sondern du bist doch voller Elan und Eifer und Energie, voller Geist und du willst es erzählen, ey, und ich habe das und das, habe ich da gehört, das hat mich total angesprochen. Und der andere, der da jetzt sitzt und nicht zu der Freizeit kam, hat die Freizeit mitbekommen und ist selber total, kennt ihr das? So, und das ist der Gottesdienst, den die Leute in Bedrängnis haben. Das ist der Gottesdienst, den die Menschen haben, die in den 7 Jahre Trübsal zum Glauben kommen. Ne? In den ersten 3,5 Jahren werden zwar alle Christen umgebracht, aber das ist total egal. So, weil diese 3,5 Jahre Trübsalzeit, die erste Trübsalzeit, hey, du, egal wo du auf der Welt hingehst, die Leute entscheiden sich bewusst für Christus, ey, und da wird Lobpreis überall sein. Und keiner wird sich da schämen oder seine Bibel verstecken oder was auch immer, sondern die Leute werden evangelisieren. Und die Menschen werden dort Massen in Scharen zum Glauben kommen, bis der Letzte errettet ist. Also, so schrecklich auch Bedrängnis ist oder Prüfung, wo wir uns entscheiden müssen, irgendwie beziehe ich jetzt Stellung oder bin ich lieber ruhig oder warte ich noch ab oder, ne, weil man merkt, das hat was mit mir zu tun und das bedrängt mich privat. Als Mensch, als Persönlichkeit oder in meinem Alltag, muss ich sagen, trotzdem läutert das auch mich selber. Ja. Und Gott bereitet mich gerade durch die letzten Wochen, durch Psalm 119, aber auch durch die Ereignisse und die Geschichten von Brüdern und Schwestern, denen ich in den letzten Monaten geredet habe, hat mir Eifer gegeben und mich echt bereitet mich vor auf Bedrängnis und Dunkelheit. Und selbst wenn die nicht kommen mag, in der Form, wie ich sie sehe oder empfinde, weil ich habe da sehr viel Eifer, gerade so wie es hier steht, wo stand das? Vers 139. Mein Eifer verzehrt mich, weil meine Widersacher deine Worte vergessen. Und das merke ich und empfinde ich gerade genauso. Ne? Das verzerrt mich innerlich, ich bin wie zerrissen. Aber selbst wenn diese Dunkelheit nicht kommt und diese Prüfung, weiß ich trotzdem, da ich es mich so verzerrt gerade, muss ich jetzt gerade Stellung beziehen auf das, was kommen könnte. Ja. Und es sieht in meinen Gedanken und in meinem Herzen und auch in meinem Bauch, der schon seit einigen wehtut, ne, als ob man Lampenfieber hat oder so, merke ich einfach, wie schwer mir das in manchen Punkten einfach auch fällt, so mich Stellung zu beziehen, weil ich absolut keinen Plan habe, ne? Und da war letzte Woche halt, ich habe das im Chat geschrieben, halt wunderbar zu sehen, so weil ich meine Erleuchtung hatte. So meine absolute Klarheit, wo ich einfach da saß und auf einmal war dieser ganze Druck weg und ich hatte einfach die Position, die ich einnehmen soll als Gemeindeleiter, aber auch als Christ, privat für mich, mit meiner Familie und meinem Leben und Alltag. Und da bin ich echt happy. Auch wenn ich den schwereren Weg gehen werde, so ein Aber. Ich bin so erleichtert, weil diese Läuterung tut gut. Und das, worüber ich wirklich immer und immer wieder nachgedacht habe, jetzt die letzte, ja seit März eigentlich, aber jetzt die letzte 2 Wochen noch intensiver, was heißt es für mich als Christ, als Jünger Jesu, in der Situation jetzt nicht von dieser Welt zu sein? Das hat kam immer und immer wieder in meinen Kopf. Was heißt es für mich privat in dieser Situation? Ich bin nicht von dieser Welt. Darüber denke ich so nicht so viel nach, weil ich da oft überhaupt nicht so groß drüber herausgefordert bin. Predigen tue ich darüber viel, aber das heißt ja nicht, dass es mich irgendwie verfolgt oder beschäftigt, ne? Da bin ich nur überzeugt und laber drüber. Aber jetzt gerade ist so eine Sache, wo es lebendig ist und echt und mich zwickt, ne? Und ich merke, in manchen Bereichen ist da sein Wort nicht süß in meinem Mund, sondern bitter. Ne? Wo ich merke, so, irgendwie mag ich das nicht. So, irgendwie würde ich das Thema vielleicht doch jetzt gerade gerne zur Seite schieben. Ist viel bequemer. Ne? Aber Gott lässt mich nicht in Ruhe. Ne? Und es tut mir gut. Weil ich bin nicht von dieser Welt. Das sagt mir nicht nur Gottes Wort, es ist so. Und das heißt, ich unterstehe nur in gewisser Weise einer Regierung oder Menschen, irgendeinem System oder was auch immer. Im Endeffekt heißt es, ich bin so verachtet eigentlich, so wie ein Zigeuner es gerade ist, den man nicht mehr so nennen darf, Entschuldigung. So ein heimatlos und einfach nur verachtet. Egal, selbst wenn du ein lieber Roma bist oder was auch immer, das interessiert keine Sau, weil du bist halt Zigeuner. Ne? So, staatenlos, heimatlos, illegal und Gangster. Ne? Und ich habe mit so vielen Brüdern und Schwestern geredet in den letzten Monaten seit März. Ich muss sagen, verzeiht, dass die Christenheit in Deutschland mal drüber nachdenkt, was es heißt, nicht von dieser Welt zu sein. Ja. Also nehmen wir allein Corona und ich bringe das jetzt mit rein, erstmal, dass es online ist, aber auch, weil am Mittwoch keiner da war, trotzdem im Chat Fragen kamen. Von daher mache ich es euch wieder bequem und ich bringe es jetzt nochmal. Wo ich halt da sitze und sag so, ich als Christ und als Gemeindeleiter muss halt Stellung beziehen und für mich ist Gemeinschaft Leben. Es ist mehr, als sich einfach nur zu treffen, Party zu haben, sich wohlzufühlen, sich zu mögen, tolle Gespräche und Unterhaltung zu haben, so, das ist eine Sache, die gehört einfach dazu. Und die genieße ich sehr, aber treffen tue ich mich wegen Koinonia, wegen dieser geistlichen Gemeinschaft, weil ich die nirgendwo anders finde. Und ich kenne und hab verbringt Zeit mit Nichtchristen, mit die ich genauso mag wie euch und die genauso interessant sind und bei denen man gerne sitzt und sich wohlfühlt und nicht gerichtet ist oder was auch immer. Die es auch gut meinen mit der Welt und mit mir so und nur weil sie Gott suchen oder gottlos sind, nicht hier diese fetten Sünder sind, so, ne, die mich wegziehen wollen durch Satan, so, ne, sondern, nee, so wie Jesus bei den Sündern saß, so sitze ich auch bei den Sündern und genieße das. Weil es echt viele nette Menschen gibt, ne, die zum Teil eine stärkere Moral haben als manche Christen, die ich kennengelernt habe. Aber was ich von denen nicht bekomme, ist das, was meine Seele braucht, und das ist Jesus zu hören. Und für mir als Gemeindeleiter ist das natürlich vielleicht bewusster als manchen, der jetzt einfach sonntags zum Gottesdienst kommt oder zu Gemeinschaften geht. Aber mir ist das halt sehr von Augen, weil ich so gucken muss halt, dass gerade diese geistliche Gemeinschaft, da wo zwei oder drei sind, da ist Jesus. Und wenn ich mit euch rede, dann erwarte ich auch immer Jesus und achte darauf. Und ich höre Jesus durch euch. Und das sind alltägliche Sachen, die euch überhaupt nicht auffallen, wo aber Jesus gerade wirklich mich ermutigt oder mich ermahnt. Und ich zehre und ernähre mich von der Gebetszeit hier. Von der Zeit, wo ich hier bin und auch predige. Und ja, ich kenne das, in der Predigt zu sitzen und auch ich schweife da ab. Ne? Also, weiß nicht, ob es euch so geht, aber mir geht das oft so, dass ich in der Predigt sitze und irgendwie gehen meine Gedanken halt irgendwo hin. Und dann wache ich wieder auf in der Predigt und höre weiter. Ne? Oder mich spricht eine Sache an und darüber denke ich nach. Ist ja auch normal und vollkommen in Ordnung. Ne? Ist ja keine Bibelschule, wo man irgendwann geprüft wird. Und dann muss man alles wieder geben. Ne? Aber auch ich kenne das, wo man habe ich mit Dorot heute geredet, wenn mal Lobpreis ist und ich da sitze, wie schwer mir das manchmal fällt, einfach reinzukommen, oder drin zu sein überhaupt. Manchmal will ich am liebsten weg, weil ist auch egal. Aber auf der anderen Seite sehne ich mich danach wirklich dieses geistliche Zuhause zu lieben, sein Wort haben zu wollen, einen Gott zu haben, der wirklich spricht. Und ich sehe es in mir, und das ist nun mal die Gemeinde in den letzten Tagen, und da kommt keiner drum rum, Laodicea. Ne? Bedeutet Demokratie übrigens. Das Volk entscheidet. Und dahin sind die Christen schon unterwegs und sehr überzeugt. Und ich sehe das in mir, dass auch da Laodicea herrscht. Paulus hat da gesagt zu der Gemeinde, sie werden Gottes Wort verlassen. Sie werden sich selber Lehrer suchen oder selber Lehrer sein. Sie können die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, weil es einfach nicht mehr passend ist. Es wird eine Gemeinschaft sein, die das Vergnügen mehr liebt als Gott. Also die lieber alles macht, als irgendwie barmherzig zu sein und im Geist zu geben. Sie werden einen Schein von Gottesfurcht haben, aber seine Kraft verleugnen. Überzeugt sein, ja, ich bin Christ und ich bin gut und was auch immer so, aber nicht erwarten, dass Gott auch was redet und was tut. Und ich muss sagen, das ist in mir so. Selbst wenn ich hier sitze und laut sein muss und im Mittelpunkt stehe in unserer kleinen Gemeinschaft, weil Gott leider noch keinen Lobpreiser hierher geschickt hat, der sagt, hey, ich habe die Gabe, Lobpreis zu machen, oder jemand, dem ich es anvertraue, mit mir zu predigen oder was auch immer. Wir hatten schon mal einen Ältesten, aber jetzt gerade ist es halt nicht da, so in der Form. Ne? Also bin ich der gerade hier, netter Gockel halt. Das will ich nicht sein, aber es ist nun mal so und damit finde ich mich ab. Egal, was ich mir wünsche. Ne? Aber trotz all dem sehe ich mein Laodicea. Ne? Und ich wüsste nicht, wie ich unterwegs wäre, wenn ich nicht hier sitzen müsste. Und jeden Sonntag predigen müsste. Und jeden Mittwoch und jeden Sonntagabend da sitzen müsste, um recht zu sprechen. Das heißt, bewusst jedes Wort zu hören, was da gesprochen wird, und das zu verarbeiten. Und mich auch mal einzumischen als der nervt. Keine Ahnung. Vielleicht würde ich jetzt auch sagen, aus Corona-Zeit es war jetzt noch kein Lockdown für Gemeinde, aber ne, ich bleib zu Hause. Ich kann das nicht richten. Ne? Weil dann hätte ich einen guten Grund, nicht zur Gemeinde zu kommen. Aber das ist eine Sache, gegen die ich mich innerlich wehre, soweit das will ich nicht. Ich mag dieses Laodicea nicht, dieses ich aufhören, auf diesen lebendigen Gott zu sehen und zu sagen, ja, vielleicht bin ich irgendwie blind, oder krank in meinem Blick auf verschiedene Dinge. Du hast eine Augensalbe, die ich brauche. Gib mir die. Nur du hast die. Um mich wirklich zur Kenntnis zu bringen, dass ich wieder klar sehe. Und ich bin dankbar für die Bibel. Und auch ich habe sehr viel Eifer für Gottes Wort. Weil als ich auf der Suche war nach Gott, da habe ich mich mit so vielen beschäftigt und von so vielen gehört. Hatte auch Kontakt mit New Age Christen. Kennt ihr die? Das sind Christen, die sagen, sie sind Christen, aber eigentlich haben die auch keinen festen Glauben, weil so wie der Eierstock wackelt, so dreht sich auch die Meinung. Also so eine Verbindung aus allem Möglichen. Na, ist egal. So. Und ich habe von Gott gehört, ne, und ich habe Wahrheit gesucht und die nirgendwo gefunden. Und ich habe sein Wort aufgemacht und das hat sich seitdem nicht einmal geändert. Egal, was ich hier drinnen lese, ich liebe sein Gebot, ich liebe seine Gesetze, ich liebe seine Art zu denken und zu reden und zu tun. Denn, so wie es hier steht, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Und das kann ich nur unterschreiben, dabei bleibe ich. Unabhängig von den Zeitaltern der Menschen, sein Wort, seine Perspektive, auf was ist wohltuend und was ist zerstörerisch für die Seele und für die Gemeinschaft, wird sich nie ändern, denn das ist eine ewige Ordnung, und ich glaube immer noch an diesen allwissenden und allmächtigen Gott. Der hat keinen Grund, sich zu verbessern. Der hat keinen Grund, modern zu werden oder seine Meinung zu ändern oder zu sagen, na, heutzutage passt das nicht mehr. Was ist das für ein Gott? Das ist ein Mensch, der dazulernen muss. Gott verändert sich nicht. Und auch das ist eine Sache, für die wir Christen immer mehr auch in Deutschland einstehen werden, wo wir uns entscheiden müssen, ist das eine ewige Ordnung? Bist du wirklich ein allwissender Gott für mich, der sich nicht ändern wird, egal was der Mensch aus ihm machen will? Liebe ich dich genau so und akzeptiere ich dich genau so, wie du es sagst und wie du bist, oder halt nicht. Laodicea wird Gott nicht akzeptieren können, so wie er ist, weil sein Wort bitter ist in bestimmten Bereichen. Und Laodicea wird aus Jesus machen, was sie will, weil es passt, weil alle so denken, weil man da nicht aneckt, nicht anstößt, weil man da modern wirkt und klug und eigentlich erhaben ist über das, was hunderte Jahre so immer geglaubt und geredet wurde. Bin ja nicht mehr im Mittelalter. Und ich hatte schon so viele Gespräche darüber, dass ich weiß, wie aktuell das ist. Und da bin ich sehr eifrig in dem Thema, wo ich sagen muss, nee, da kann ich nicht mitgehen, will ich nicht. Mein Gott ändert sich nicht und ich verändere meinen Gott auf keinen Fall, denn ich habe mehr Angst vor Gott als vor Menschen. So. Ich bin sein Knecht und das habe ich lieb. So, weil er so treu ist und so gut und ich weiß, dass ich nicht vergessen bin, auch wenn ich mich in manchen Punkten vielleicht mal allein fühle. Und ja, ich bin gering und verachtet und manchmal, wenn man zur Wahrheit steht und zu Gott und ihn so lieb, wie er ist, ist man in den Augen des Nächsten gering und verachtet. Und wer das nicht ertragen kann, der wird auch im Endeffekt Jesus verlassen. Auch da ist die Bibel ganz klar. Aber ich weiß, ich will mich nicht für meinen Gott schämen. Weil er ist das, was wirklich Sinn macht und was wirklich Ordnung ist. Aber es tut weh, wenn man gering geachtet wird, das heißt dumm, töricht, Träume oder nicht in diese Realität verblendet, Gehirnwäsche. Ich will nicht dumm wirken für meinen Nächsten, selbst wenn ich dumm bin. Ich will nicht, dass man mich verachtet und mich irgendwie, und ich wurde schon oft verachtet und werde es auch noch in der Zukunft. Ich mag es nicht, wenn jemand auf mich herabsieht und mir das Gefühl gibt, dass ich nicht groß genug bin oder, ne, das fühlt sich nicht gut an. Keiner will das. Auch Jesus wollte das nicht und er wurde verachtet und als gering geachtet von der Masse. Wurde bespuckt, als er den größten Weg seiner Liebe ging. Das ist ein Gefühl, das mag keiner. Auch Gott mag das nicht auf seinen großen Thron da oben, der über alles erhaben ist. Ne? Und auch Angst und Drangsal zu haben, weil ich doch eigentlich das Richtige tue und von dem Richtigen überzeugt bin, dafür einstehe und wirklich alle Risiken in Kauf nehme, dann trotzdem ein Leben zu führen, wo ich Angst habe und Bedrängnis und verzichten muss, wo es mich was kostet, der Wahrheit zu stehen und zuzustehen und ach, ja, meine Sprache ist wieder super. So, ne? Das ist ungerecht und eigentlich müsste ich doch jetzt besonders gesegnet sein. Ne? Aber das ist eben das, wo ich sage so, ich habe die letzten Monate mit so vielen Brüdern und Schwestern geredet und nicht falsch verstehen, ich richte die nicht und die sind nicht böse oder sonst was. So, aber mit so vielen Christen geredet und Gott hat mich auch parallel auch, weil ich halt mir das echt zu Herzen nehme, auch wenn es hier so wirkt, als ob mit Corona-Regeln und Maßnahmen alles total wurscht ist, ist es nicht so. Weil ich habe da über Tage und Wochen bin ich da echt im Flehen. Nachts manchmal liege ich wach im Bett 3 Stunden und denke darüber nach, was ist richtig. Wie soll ich damit umgehen? Ich will auch hier kein falsches Zeugnis sein, aber ich will auch nicht das private Christentum fördern. Ja. Und das ist ein Thema, was schon immer aktuell war. Ja. Weshalb ich so dankbar bin, dass ich da meine Ruhe jetzt habe. Ja. Und einfach was weiß, wenn eine Zeit kommt, die dunkler ist als jetzt, egal was da kommt, ich weiß, wo ich stehe. Und ich werde es durchziehen, hoffe ich, mit seiner Gnade. Aber wo ich halt merke, es ist wichtig, dass man Stellung bezieht. Und ich kenne mittlerweile mehr Christen, jetzt fühlt euch jetzt bitte nicht angesprochen. Ne? Ich rede nicht von euch, sondern so von mir und von meiner Erfahrung. Ne? Ihr sitzt ja hier, also alles gut. Aber ist ein Thema, das trotzdem wichtig ist, und laut ist. Ne? Und in meinen Gesprächen so habe ich gemerkt, dass wirklich die Masse an Christen, mit denen ich geredet habe, es wirklich besser findet, keine feste Meinung zu haben, als eine feste Meinung, die vielleicht noch von Gott verändert werden kann. Und so ist man wie im Meer. Hin und her und überhaupt nicht fest. So ein bisschen wie Buddha oder wie ich damals als Hippie, als ich zu viel gekifft habe und auf meinen Pilzen war. Da war jeder und alles. Ich habe die überhaupt nicht mehr gesehen. Kommt alles zusammen, so hin und her und wir sind alle eins und keine Ahnung. Eigentlich will ich gar nicht wissen, was du glaubst. Hauptsache, wir sind zusammen und haben Spaß. Und wo ich halt das so traurig finde, zu sehen, wie weich die Christenheit hier ist. Wo ich sagen muss, es ist echt absolut ungesund, weil das doch genau das ist, was ich damals so gesucht habe. Ein Menschen, der zu mir kommt und wirklich überzeugt ist von dem, was er glaubt und was er lebt. Und ich durfte das finden. Ich durfte mich entscheiden. Das war Liebe und Barmherzigkeit. Ich durfte mich wirklich entscheiden. Für den extrem krassen Umweg mit Jesus. Komplett anderes Leben, komplett anderes Denken. Ein krasser Gegensatz, der mit dem Alten überhaupt nichts zu tun hat. Oder einfach weiter zu dümpeln auf dem Weg meines breiten Weges. Wo ich mit allen eins bin. Mich entscheiden darf, was zu mir passt und was nicht. Und ich habe mich entschieden. Und ich wollte auch keinen anderen Gott haben. Jesus hat gesagt, das ist ein schmaler Weg und wenige werden drauf gehen. Und ja, das ist so. Wenn du drauf gehst, sei dankbar und froh. Wenn du dich entschieden hast, einfach durch diese schmale Tür zu gehen, wo dein Gepäck nicht mit reinpasst und dein Kamel auch nicht, das für dich Sachen trägt, sondern wo du durchgehst und deine Kleidung ausziehen musst, weil es so eng ist, und du nur neue Klamotten kriegst, wenn du es durchgeschafft hast, ja, dann sei dankbar, denn das ist ein Weg, den nicht viele gehen dürfen oder können oder wollen. Ich habe Eifer für sein Wort, denn für sein Wort ist Wahrheit, und zwar jedes einzelne Wort. Nicht nur sein privates Reden, das heute mehr im Vordergrund steht als das geschriebene Wort. Leider. Ich baue meinen Glauben nicht auf meine Emotionen und meine Persönlichkeit und meine Überzeugung, sondern ich baue meinen Glauben auf das Fundament, das ich hier habe. Und das, was Jesus dann spricht, widerspricht sich mit dem nicht. Weil das hier ist ewig eine Ordnung, die gut ist. Deine Zeugnisse sind auf ewig gerecht. Gib mir Einsicht, so werde ich leben. Das bete ich und das will ich. Herr, gib mir Einsicht. Denn ich habe keine Ahnung. Und ganz ehrlich, in der Pastorengruppe, in der ich bin, so mit den Brüdern und Schwestern, mit denen ich in den letzten Monaten intensiv geredet habe, die wirklich fest sind und eifrig für sein Wort und unterwegs, tolle Leute. Manche sind da um etliches heiliger und frommer als ich, das je sein könnte, und sind mir da Vorbild drin, weil die einfach nur so gut tun und so barmherzig sind und wirklich sich überhaupt nicht lustig machen über irgendjemanden oder irgendwas. So ein einfach nette Menschen, so ein, mit denen du gerne zusammen bist. So ein, das sind, wo ich einfach sehe, es ist total egal, anscheinend überhaupt eine Einsicht zu haben. So ein, in der Pastorengruppe war erschreckend, so ein, die Masse. Da waren zwei Leute, die haben was gesagt, was mich erfrischt hat, so, und was mutig war. Aber die Masse bereitet ihre Schafe überhaupt nicht vor. Sondern die sitzen da, wie die Masse von Christen, mit denen ich geredet habe die letzten Monate, und sagen, ja, wir warten. So, es wird alles wieder normal, es wird alles wieder gut, dann läuft es wieder genau so, wie es vorher lief. Und wo ich halt seit März Matthäus 24 zum Beispiel lese und sehe, nee, die Drangsal und die Verwüstung, die Natur und die Krankheiten und die Hungersnöte, die Kriege und die Kämpfe unter den Menschen und die Gewalt und der Zorn und der Wut und das Machtgeringe und so, da hat Jesus gesagt, wenn ihr das global seht, also nicht nur zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort oder an Orten, sondern wenn das alles global passiert, dann fangen die Wehen an. So die letzte Vorbereitung, bevor ich komme, bevor die 7 Jahre Trübsal kommen. So und er sagt zu seinen Jüngern, hey, aber wenn ihr das seht, so wenn die Wehen anfangen, dann habt keine Angst, fürchtet euch nicht, das muss passieren. Ja. Wo ich halt da sitze und die Welt betrachte und ich sage, für mich haben die Wehen angefangen. Ja. Ich hoffe, hier sitzt keiner, der mich dafür einen Spinner hält, aber wenn, ist mir das auch echt egal. So, weil ich glaube wirklich, die Wehen haben begonnen. Und jeder, der schon mal schwanger war oder Vater ist und eine Schwangerschaft begleitet hat bis zur Geburt, so, oder jemand kennt, der weiß, dass Wehen nicht aufhören. Dass man es nicht verhindern kann, dass dieses Baby geboren wird. Und selbst wenn man noch so ein durchorganisierter Mensch ist und sagt so, nee, an dem Tag, so ein, das Baby macht, was es will. Wenn es Zeit ist zu kommen, dann kommt's. Und keiner kann es aufhalten. Und auch die Wehen sind nicht romantisch. Ne? Auch wenn manche gesegneter sind, so ein, aber Wehen tun weh. Aber es ist eine lange Pause zwischen den nächsten. Aber diese Pausen werden kürzer und kürzer, diese Ruhephasen, diese Normalität, so ein, und diese Wehen werden heftiger und länger. Bis dann kurz vor die Geburt man das Gefühl hat, man hat eine Dauerweh. Und ich sehe meine Frau bei jedem Geburt und ich habe 4 Kinder jetzt und ich denke jedes Mal, ich will nicht tauschen. Meine Frau verändert sich auch durch den Schmerz und die Drangsal und die Angst. So kennt ihr dort nicht. Die ist immer total höflich. Nee, ich mach's jetzt gar nicht. Schmerz verändert Menschen. Ne? Auch wenn danach wieder alles leid tut. Aber das ist halt die Sache. Ne? Ich meine, Wehen sind echt nichts Schönes und die gehören zu dem Fluch dazu, den viele Christen heute schon verleugnen. Der Fluch aus Garten Eden, der bleibt, bis wir eine neue Erde und einen neuen Himmel haben, ein neuer Mensch sind, in einem neuen Leib und Körper. Dieser Fluch, es bleibt so, genauso wie der Fluch, die Rolle von Mann und Frau. Die Frauen werden die besseren Männer und die Männer die besseren Frauen in dem Fluch. So müssen beide auf den Knien sein und sagen, okay, ich brauche dich echt, um das zu packen. So, ne. Und ich bin überzeugt, dass die Wehen kommen und ich glaube nicht, dass diese alte Normalität wiederkommt. Wenn sie wiederkommt, wunderbar. Ich mache jetzt daraus keine Sekte oder eine andere Lehre oder was auch immer. Aber ich glaube es nicht. Und ich glaube, die Welt wird noch schneller und noch lauter mit kürzeren Abständen immer mehr chaotisch werden. Und dunkel und laut und Trauer wird da sein, mehr und mehr. die Not wird, der Menschen wird größer, die Drangsal, die Angst, so ein, es und für mich hier als Gemeindeleiter, als Corona anfing und der erste Lockdown war, hatte ich, wusste noch keiner, also wie schlimm die Auswirkungen sind und welche Auswirkungen das wirklich hat, das Virus. Da hieß es noch, eine krasse Zahl von Leuten werden da sterben und was auch immer. Und aus Liebe und aus Respekt so, habe ich gesagt damals, okay, wir machen hier zu. Auch wenn mir das überhaupt nicht behagt hat, weil ich bin trotzdem einmal die Woche hergekommen und habe mich getroffen mit denen, die Not hatten und Seelsorge brauchten. Aber okay, wir machen zu als Zeugnis für unsere Nachbarschaft, für unsere Regierung, für unsere Brüder und Schwestern hier in der Umgebung, doch zum Schutz für uns selbst. Wäre es nicht Liebe und nicht barmherzig, jetzt hier irgendwie was durchzuziehen, was nicht nötig ist. Nun ist aber 7 Monate rum. Es gibt neue Zahlen. Ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken, das zu beobachten. Wo ich zu dem Punkt gekommen bin, okay, ist stärker als Grippe. Aber ganz ehrlich, hier kommen erwachsene Menschen. Wenn du Mundschutz tragen willst, trag's. Wenn du zu dem Punkt kommst, dass du sagst, hey, ich habe beruflich und so, ich habe keinen Frieden, dann kannst du halt nicht kommen. Wäre ja nicht anders, als wenn ich jetzt sage, hey, wir machen zu. Ne? Da richte ich niemanden, da habe ich echt. Ne, wir sind erwachsen und jeder hat Gott und jeder muss um Einsicht bitten. Und wenn Gott sagt so, hey, bleib zu Hause, dann ist es für dich dran und auch in Ordnung. Du bist da beschützt und behütet und versorgt mit allem, was du brauchst. Ne? Ich habe den Frieden nicht. Und ich musste nachdenken um meine Brüder und Schwestern, die ein hohes Alter haben oder sehr krank, Krebs oder andere Beschwerden, die zur Risikogruppe gehören. Wir haben jedes Jahr hier Grippe, jedes Jahr Erkältungswellen, Influenza und Co. Diese Gruppe ist erwachsen genug und muss sich jedes Jahr mehrmals entscheiden, gehe ich in eine Gemeinschaft von Menschen oder, weil wenn ich Grippe habe, dann bin ich wahrscheinlich tot oder bleibe ich zu Hause in Isolation. Und die werden das auch mit Corona genauso halten. Weißt du, und ich kenne manche, die das vielleicht tun, aber ich kenne einige, die halt von sich aus sagen, ja klar, bin ich Risikogruppe und ja, könnte eine Erkältung schon ins Grab bringen, aber die sitzen halt da und sagen, aber für mich, ich habe meinen Frieden, Gott weiß eh, wann ich gehe und zu ihm kommen, ich nehme es so, wie es kommt. Warum soll ich mir da jetzt großen Platten machen, mich vereinsamen? Ne? Und damit kann ich auch leben. Die Zahlen sprechen jetzt für sich, wo man sagt, nee, die bringen nicht mehr Menschen um als jetzt Grippe. Wo ich dann für mich als Gemeindeleiter und als einzelnes Glied von Jesus seiner Gemeinde, als sein Jünger halt entschieden habe, da ordne ich mich Gott mehr unter als irgendein Staat und irgendein Mensch, weil ich ihn mehr fürchte. Und für mich, wie vorhin schon gesagt, ist sein Wort und sein Gesetz an erster Stelle, das ist das Gesetz, dem ich folge. Er ist in letzter Instanz der König, den ich mich unterordne. Und im Grunde gehöre ich zu seinem Volk und zu seiner Regierung. Und wenn jetzt Deutschland sagen würde, okay, Religionsfreiheit ist jetzt dahin erstmal wieder, auf unbestimmte Zeit, so wie es in manchen Regionen jetzt schon ist, zum Beispiel Kalifornien seit Juni, Gottesdienstverbot, absolut. Wo es auch ein gutes Zeugnis ist, die Christen mal zu beobachten und mal nachzuforschen, weil die müssen sich damit auseinandersetzen. Ne? Wo es viele Gemeinden halt gibt, so die halt zu dem Schluss gekommen sind, das ist absolut gegen Gottes Gesetz. Wir können auf unbestimmte Zeit werden wir überhaupt gar nichts von dem Gottesdienst lassen, was Gott uns befohlen hat, was Gottesdienst ist. Wir werden das Abendmahl feiern, wir werden Gemeinschaft haben, wir werden das Wort teilen, wir werden uns ermutigen und erbauen und wir werden uns lieben in Jesus seiner Liebe. Wir werden singen und zwar Gott preisen aus ganzer Seele und mit ganzer Kraft und uns wird das niemand verbieten. Ne? Die Gemeinden sind vor Gericht gegangen und haben gewonnen. weil es halt ein Grundgesetz gibt, auch dort in Amerika, so wie es hier ein Grundgesetz gibt. Aber ich werde nicht vor Gericht gehen, weil das ist nicht mein Kampf. Ne? Aber ich will nur, dass ihr wisst, und ihr müsst machen, was ihr tut. Ne? Ich für mich werde, selbst wenn es ein Gottesdienstverbot hier gibt, ein Gemeinschaftsverbot, werdet ihr sehen, und wenn es damit dort alleine ist. Wir werden hier singen und wir werden hier beten und wir werden hier uns Bibel teilen. So ein Und warum ist das so wichtig? Oder mir zumindest, und das will ich auch, dass ihr das versteht. Weil ich höre es nirgendwo und das tut mir weh irgendwo. Aber ich will, dass ihr wisst, warum mir das so wichtig ist und warum ich mich so entschieden habe und auch das dafür eintrete, egal was da kommt. Und zwar, weil meine Nachbarschaft das braucht. Ja, die ganze Welt wird dunkler, davon bin ich überzeugt. Und diese Not hier, die wächst. Die Leute haben Angst. Die haben auch keine Ahnung. Die sind total überfordert zum Teil. Die können ihr Leben nicht mehr leben. Die sind verzweifelt. Die gehen gerade in finanziellen Ruin zum Teil oder werden krank. Oder haben Angst, krank zu machen. Sind vereinsamt zum Teil, weil sie nicht mehr viele Leute im Umfeld haben und die jetzt nicht besuchen dürfen und was auch immer. Die Leute sind einfach allein. Und ich als Licht in dieser Dunkelheit, und wir sind nun mal das einzigste Licht, das die Welt hat, werde mich nicht verstecken, sondern ich werde die Türen hier öffnen und sagen, kommt her. Und in der Dunkelheit sieht man das Licht viel heller und die Leute werden kommen, weil sie einen Ort brauchen, wo Ordnung ist und Ruhe und Sicherheit, wo man einen klaren Blick hat und diesen Ängsten und Nöten entgegenkommen kann, und zwar mit einer Weisheit, die nicht von dieser Welt ist. Wir sind die, die sich nicht fürchten sollen. Wir sind die Jünger Jesu, weil alles so passieren muss, wie es immer passiert. Und Gott wird es nicht ändern, weil es muss passieren. Aber wenn ich nicht mehr hier sitze und aus Angst oder aus Furcht vor Menschen oder aus Halbherzigkeit zu Gottes Wort und ihm und meinen Nächsten draußen, wenn ich mein Licht verstelle und verstecke, weil ich keine Bedrängnis will oder gering wirken möchte oder dumm oder zu übertrieben, wer tut's dann? Ja. Wir sind die, die Ruhe bringen. Und von daher bin ich am Überlegen, ob. Ist egal, ist jetzt nicht wichtig. Also, ihr wisst, wie ich dazu stehe. Na, also, ihr braucht ja nicht schreiben, oh, treffen wir uns, ich bin da. Ich weiß auch, dass ich gerichtlich überhaupt nicht belangt werden kann. Das ist mein Grundrecht als deutscher Staatsbürger. Und auch wenn ich dem nicht entgegenkomme, so weiß ich trotzdem drauf geschissen. Weißt du, ich will für meine Nachbarn jetzt hier sein und die beobachten es. Hey, und ich will nicht dieses ängstliche Küken sein, das genauso wenig Ahnung hat wie die Leute drumherum, die Gott nicht kennen. Oh, und was sind wir doch alle für ängstliche Wesen. Weißt du, lass dir nicht deine Meinung nehmen und nicht dein Wort. Lass dir nicht dein Glauben nehmen und das Vertrauen in den, der über allen steht. Und lass dir nicht einreden, dass du nichts zu geben hast oder man auf dich verzichten kann. Das ist einfach nicht wahr. Und zum Schluss, es gab immer diese Zeiten, wo Gottes Wort und Jesus seine Rede und die Vorschriften für die Gemeinde versucht wurde, nicht laut zu machen, sondern sich dagegen zu machen. Zum Beispiel Jesus ist gegangen, seine Jünger waren da und mussten jetzt irgendwas machen. Sind rausgegangen, haben von ihm erzählt. Waren total begeistert, die Leute sind zum Glauben gekommen. Hat Sinn gemacht. Sie haben Licht gebracht in diese Dunkelheit und kamen deswegen vor Gericht vom Hohen Rat. Und der Politik, und ihm wurde gesagt, hey, ihr dürft glauben, was ihr wollt, aber bitte für euch. Ihr habt euch nicht zu versammeln und ihr habt das nicht laut zu machen. Was haben die Jungen gemacht? Die haben den Gerichtssaal verlassen mit ihrem Gerichtsurteil und haben noch lauter evangelisiert, steht in der Apostelgeschichte. Und sind noch mehr Leute zum Glauben gekommen. Wir wurden ins Gefängnis gebracht, und haben da angefangen, Lobpreis zu machen und aus voller Kehle Gott zu preisen, trotz dieser bescheidenen Situation. Und die Kerkerwärter und weiter haben sich bekehrt. Luther in der Pestzeit, zu ihm hat man auch gesagt, du bist gering und verachtet. Und ich stell dir das vor, da war die Pest. Die Leute sind scharenweise gestorben und keiner hatte irgendein Mittel dagegen. Und Luther, wissen wir, stand da und hat gesagt, jetzt machen wir die Kirchen erst recht auf. Weil die Leute einen Ort brauchen, wo noch alles in Ordnung ist. So, weil jetzt die Zeit ist, wo man Not hat und barmherzig sein muss, wo ich mich nicht um meine Seele kümmere und um meinen Körper und Leben, sondern wo ich mich um die anderen ringen muss, die nichts haben und niemanden gerade. Denn ich weiß ja, wo ich hin, ich komme und für mich ist gesorgt. Weißt du, du liest die Geschichte und du denkst so, ja, cooler Mann, Eier. Aber was du halt in so einer Geschichte oder mit Tosa oder mit wem auch immer, so die nach China gegangen sind und was auch immer, so die ganzen Geschichten, die uns so erbauen und ermutigen, ganzen Glaubenhelden, die ein ganzes Land verändert haben und eine ganze Gemeinschaft, die aufgestanden sind und wo wir heute lesen und dann schon tausendmal gesagt haben zu irgendjemandem, hey, der predigt so, vor 200 Jahren hat er das gesagt, das passt voll zu heute, ne? Aber du musst mal überlegen, in der Zeit, wo die das geschrieben haben, gelebt haben und davon überzeugt waren und dafür Stellung bezogen haben, in der Zeit waren sie die gering und verachtet waren in den Augen der Masse. Ne? Und da waren das keine Glaubenshelden oder irgendjemand, den man bewundert hat. Das sind sie nur jetzt für uns aus der Ferne. Ne? Wie gesagt, wir Deutschen sind gut im Lesen und im Reden. Und aus der Ferne sind wir starke Helden. Ne? Und ich hoffe für euch nicht, dass ihr in so eine Bedrängnis hier kommt, wegen der Wahrheit, wegen der Bibel und wegen der Lehre Jesu. Aber falls ihr es werdet und falls ihr es tut, dann bete ich dafür, dass Gott so gnädig ist, dass er uns vermehrt Glauben schenkt. Weil ich will ihn nicht verleugnen. Ich bin überzeugt vom ewigen Leben. Ich bin überzeugt von diesem schmalen Weg und der engen Tür. Ich bin überzeugt davon, dass Menschen in die Hölle kommen, in eine Ewigkeit, wo Gott nicht ist, weil sie Gott nicht wollten. Ich bin überzeugt davon, dass es viele Menschen betrifft, die ich liebe und echt mir so am Herzen sind, mit denen ich geredet habe und bete dafür, dass sie auf wenigstens noch ein Sterbebett irgendwie eine Erleuchtung kriegen. Ich bin überzeugt davon, dass wir in den Himmel kommen, jeder, der Jesus nachfolgt, unabhängig davon, wer wir sind. Und ich bin überzeugt davon, dass die Welt in den Wehen ist und dass die Zeitung nicht mehr stillstehen wird und dein geliebtes, verschlafenes Alltagsleben als Christ irgendwann zurückkommt, wo du es dir leisten kannst, müde auf dem Bett zu liegen und zu pennen. Ich komme zu Gott und ich sage zu ihm, hey, danke, dass du mich wachgerüttelt hast. Ich will leben. Gib mir Einsicht, denn ich will leben. Und zwar jetzt und heute und hier für jeden, den du mir in meinen Alltag steckst. Vater, ich will, dass dieser Eifer auch bleibt und ja, du weißt, dass ich nicht rebellische Gedanken habe oder hier rebellieren will jetzt oder denke, ich bin hier irgendwas und muss für irgendwas kämpfen, was noch gar nicht da ist. Ich danke dir, dass wir Ruhe haben und ich danke dir, dass wir uns noch treffen können. Ich bitte dich, dass das auch so bleibt. Aber dennoch will ich die Zeit hier nicht verschlafen und ich liebe deine Wahrheit und ich liebe dein Wort, deine Gesetze, deine Gebote, deine Satzung, deine Bestimmungen, all das, was du gibst, um Heilung zu schaffen und gesund zu machen, um Ordnung zu bringen, um eine Beziehung zu Menschen irgendwie heilig und gerecht zu bringen. So, ich will dich nicht verleugnen und ich liebe dich genauso, wie du bist. Und selbst wenn ich vielleicht manche Punkte nicht widerspiegle von dem, was in deinem Wort steht oder was in deiner Person, in deinem Herzen ist, so ja, weiß ich doch, dass es gerecht ist und gut und ich das widerspiegeln möchte. Ich bitte dich, dass du uns alle wach machst, sodass wir unseren Nächsten sehen und aufhören, nur unsere Not zu erkennen. Bitte zeig uns, wie dunkel die Zeit ist und wie wichtig es ist, dass gerade wir jetzt Licht sind, unabhängig von unseren Kosten. Ja, stärke uns. Und lass uns Licht sein, in allererster Linie für uns als Gemeinschaft und dann für die außerhalb. Ja, und bitte lehre deinem Volk, was was geistliche Gemeinschaft ist und wie nötig das jeder hat von uns. Bitte bewahre uns vor privatem Christentum, wo wir zufrieden sind mit unserem Glauben zu Hause. Ja, denn da hört Liebe und Dienst auf. So, bitte ich um Schutz und Bewahrung, aber auch um Klarheit und Weisheit. Amen.